Die Verhandlungshelden sind online und heute geht es darum, dass wir eine wunderbare Analyse vorbereitet haben. Aber bevor es um den Herrn geht, den wir analysieren, gebe ich zum Herrn nach München. Guten Morgen, Thomas, wie geht's dir?
Ja, guten Morgen, Martin. Wichtigste Frage vorweg. Hast du heute schon getankt?
Ich muss heute noch tanken. Das
Oh
ist noch
Gott.
dran. Und ich warte nur darauf, dass der Preis ein bisschen hochgeht. Ich will nicht dieses qualitativ minderwertige Zeug, weißt
Also du tankst jetzt neuerdings nach 12.
du? Ja, Designersprit, genau, Designersprit
Designersprit.
besonders teuer. Genau so ist es,
Ach, verstehe, verstehe. Also
ja.
wenn ich mir die Tankstellenpreise angucke, dann wird mir schwindlig. Ja, mittlerweile über Ostern gesehen, ich tanke Diesel 2,50. 2,50.
3,06 soll der Rekordpreis irgendwo in Hessen gewesen sein.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was hältst du von
Also,
den vielen Vorschlägen, das zu deckeln oder die Fahrer zu entlasten?
ich habe ja früher selbst Preise im Bereich Erdgas kalkuliert und wenn wir wussten, wir mussten weit vorausschauen, was machst du da? Da kommt nochmal ein schöner Sicherheitsaufschlag obendrauf. Also ich weiß nicht, wer da die Regierung berät, ich weiß nicht, wer die Ideen bringt, aber dass das Ding eine Totgeburt ist, ich glaube, das hätte jeder und jede aus dem Bereich Vertrieb, Einkauf, wo auch immer die Hörerinnen und Hörer hierher kommen, sagen können. Das ist nichts, was den Preis senkt, sondern das ist nur etwas, was ja wieder eine Regulierung ist. Und ich sage hier eins: Der Staat greift mehr ein, nutzt die jetzige Situation, um wieder mehr die Hand auf die Marktwirtschaft zu nehmen. Also ja, es macht mir teilweise Angst, was hier gerade mit unserer Marktwirtschaft, mit dem Markt als solches passiert, wie der unterwandert wird.
Schön finde ich ja auch in dem Zusammenhang, Martin, den Vorschlag der Abschöpfung der Übergewinne von den Mineralölkonzernen. Ja. Und wie ist das dann auch so? Der Staat zeigt mit dem Zeigefinger auf die Mineralölkonzerne und vergisst dabei zu sagen, dass die Hälfte vom Sprit in seine Taschen geht.
Genau.
Ja, da hast du die die Energiesteuer drauf, ehemals Mineralölsteuer, dann hast du die Mehrwertsteuer drauf. Dann hast du die CO2-Abgabe drauf, und dann hast du noch irgend so einen komischen, ich nenne es mal Versorgungscent drauf. Also, und da geht die Hälfte mal ganz woanders hin. Ja.
Und das Interessante ist ja, dass es ja prozentual bedeutet, je höher der Sprit geht. Und ich sage auch hier, der Staat rechnet ja mit einer bestimmten Summe an, ich sage jetzt einfach mal mit 50 Milliarden. Wenn die sagen, Mensch, das sind ja jetzt 55 Milliarden durch dieses Niveau, dann wäre es doch nur fair, wenn der Staat sagt, und die 5 Milliarden gebe ich weg. Nur ganz ehrlich, dann kommen sie mit ihrer, wie heißt das, Pendlerpauschale. Ja, das ist eine Möglichkeit, aber das hilft doch den Unternehmen nicht, das hilft den Truckern nicht, das hilft den Unternehmen
Nee.
überhaupt nicht. Das wusste ich gar nicht. Lkw-Fahrer zahlen tatsächlich doppelt die CO2-Abgabe, nämlich einmal über die Maut und einmal über den Sprit. Und es ist so, ach nee, also es tut schon weh, was passiert. Und wir können nur hier mit unserem Podcast helfen, dass Menschen besser verhandeln in dem Bereich, in dem sie sind, um einfach mehr hinzukriegen, weil alles andere ist schon sehr beängstigend, was da passiert. Und deswegen sage ich auch immer in meinem Umfeld, du musst immer dafür sorgen, kümmere dich um dich, um dein Wissen, um deine Fähigkeiten, deine Familie. Vieles anderes kannst du ja nicht mehr beeinflussen. Du musst gucken, wie du ja über die Runden kommst.
So ist es. Apropos über die Runden kommen. Hast du ein Lieblingsauto?
Das ist eine gute Frage. Ich bin, was Autos anbelangt, ja, sehr, sehr unbedarft. Für mich muss so ein Ding vier Reifen haben und ein Lenkrad. Aber jetzt bin ich tatsächlich interessiert. Ich will im nächsten Winter das erste Mal in meinem Leben ein Cabrio kaufen. Habe mir hier auch tatsächlich
Oho.
schon eins, ja, habe mir auch schon eins rausgesucht, so, wo ich denke, ach, gebraucht in die und die Richtung. Ich will immer nicht so viel Geld für Autos ausgeben und habe mir jetzt mal was rausgesucht. Das erste Mal also, und ich sag's hier mal gucken, ob wir da als Werbepartner gewinnen können. Ich will mir tatsächlich so ein Audi holen, ob A3, A5 oder TT, weiß ich noch nicht, aber in die Richtung soll's gehen. Und ja, mal gucken, was es da so gibt als Gebrauchtwagen. Bin ich sehr gespannt.
Da wären wir ja schon genau bei unserem heutigen Thema, Martin.
So ist es,
Es geht um
nämlich.
Autos, es geht um Gebrauchtwagen, nicht nur, aber insbesondere. Und es geht um einen Herrn, der das beruflich macht. Und
Genau so ist
viele
es.
von uns kennen den aus seinen sensationell guten YouTube-Videos. Ja, dort kauft er von XY tolle Autos an, manchmal auch Schrottkarren, stehen zum Verkauf. Ja, und gleichzeitig, das sehen wir dann bei YouTube weniger, verkauft er Luxusautos, Sportwagen und Hypercars, ja, an Kunden, exklusive Kunden aus der ganzen Welt. Die Rede
Ja.
ist von Omid. So, und wir verkaufen keine Autos, aber Omid verkauft Autos. Wir schauen aber heute drauf, wie Omid das macht. Wie verhandelt Omid? Vielleicht die treuen Zuhörer unter uns, die können sich erinnern, letztes Jahr haben wir mal analysiert, wie Donald Trump verhandelt. Ja, war eine gute Sendung, vor allen Dingen auch, weil viele den Donald kennen und aus Schlagzeilen, News und aus dem Fernsehen. Und so ähnlich ist es mit Omid. Also das, was wir erzählen, könnt ihr bei YouTube nachschauen. Ja, also von daher glaube ich, zweidimensionales Erlebnis. Einmal heute über Audio. Und bei Omid dann live in Bild und Farbe.
So ist es. Und es ist sehr interessant, den Herrn mal zu beobachten auf YouTube. Ich sage, ich habe mir so 5, 6 Videos da mal reingezogen, mal länger, mal kürzer. Und es ist schon sehr spannend, was er so für Verhaltensweisen hat, die wir uns heute natürlich konkreter anschauen, wie er so auftritt und so weiter. Also da bin ich sehr gespannt, was du so beobachtet hast. Und ich freue mich drauf, dass wir uns das heute mal konkreter, ja, anschauen und die analysieren. Aber kurze Frage, welches der Autos, was du dir angeguckt hast, werden eins für dich gewesen? Jetzt hast du ja mich gefragt nach einem Lieblingsauto. Was hast du dir denn so angeguckt?
Ich habe mir eine große Bandbreite angeguckt, natürlich nicht die billigsten,
Natürlich
sondern
nicht.
auch eher schon exklusive. Aber um es zu verbinden mit der Frage, die ich dir vorhin gestellt habe, mein Lieblingsauto ist ein RS6.
RS6, das habe ich gesehen, das
Ja,
ist Audi, ne?
und ja,
Hm,
also
alles klar.
vor allen Dingen dieses Auto kann alles. Und deshalb ist es mein Lieblingsauto. A, sieht es gut aus, B, hat es enorm viel Power, viel Dampf. Ja, gleichzeitig ist es familientauglich, hat einen großen Kofferraum. Du siehst die Kraft und die Power und die Sportlichkeit nicht unbedingt auf den ersten Blick, aber auf den zweiten. Also von daher ist das mein Lieblingsauto. Schon
Ist wie
seit
bei
Jahr und
mir.
Tag.
Ja, ist wie bei mir. Man sieht die Sportlichkeit nicht auf den ersten Blick, aber unter der Haube. Oh Mann, ja. So,
Naja,
aber
gut,
jetzt,
Martin.
pass auf, jetzt machen
Ja.
wir mal ein Wissen. Jetzt geben wir mal einen Wissenpreis. Pass auf, wer jetzt 8 Minuten schon hier im Podcast ausgehalten hat, folgendes Wissen, ja. Audi. Warum heißt Audi eigentlich Audi? Geh, lass uns da mal reingehen. Ja,
Oh.
das war ja früher die Horch-Gruppe. Ne, das war ja früher die
Ja.
Horch-Gruppe, deswegen ja auch die vier Ringe. Und die Audi hat dann, oder die Horch-Gruppe hat irgendwann die Markenrechte verloren, ich glaube, an eine englische Automarke. Und diese Markenrechte haben die nicht mehr gehabt. Dann haben sie sich zusammengesetzt und überlegt, was machen wir jetzt? Und Horch, also von Horchen, von Zuhören, da haben sie sich überlegt, okay, da gibt es einen Begriff in der Kommunikation, das nennt sich auditiv. Auditiv von Audio, ja, ist also das. Und dann haben die genannt, dann nennen die mal aus der Horch-Gruppe wird Audi. So, und jetzt ganz ehrlich, spätestens jetzt haben wir die
Schalten
doppelte
alle
Anzahl von
Ratten
Abonnenten, weil
ab.
jetzt, ganz ehrlich, was soll jetzt noch kommen, wenn schon diese Information da ist? Unfassbar, oder?
Es kommt jede Menge, nämlich Omid. Also lass uns
Jetzt kommt auch
loslegen.
bitte. Schön, wie du da drüber hinwegspringst, ja. Okay, na gut.
Also lass uns vielleicht mal kurz ein paar Eckdaten zu Omid runterrasseln. Wer ist der Herr? Ja? Der ist 1986 im Iran geboren, das heißt, der Mann ist oder wird in diesem Jahr 40. Er ist ein Jahr später mit seiner Familie nach Deutschland geflohen. Seit 1987 ist er hier, ist aufgewachsen als Flüchtling in, ja, kann man schon sagen, so sagt er es zumindest, nicht in armen, aber doch in überschaubaren Verhältnissen. Er hat dann studiert, nämlich Corporate Finance und Finanzdienstleistungen. Und damit er sein Studium finanzieren konnte, hat er nebenbei mit Gebrauchtwagen gehandelt. Und nach seinem Abschluss wollte ihn keiner haben. Also er hat sich beworben und alle haben gesagt, nee, Moment, wir können dich nicht gebrauchen. So, und dann hat er für sich beschlossen, naja, dann mache ich das, was ich bislang gemacht habe, nur richtig. Also dann ist er richtig eingestiegen ins Geschäft mit Gebrauchtwagen. Ja, und ich sage mal so, der Rest ist Geschichte. Seitdem hat er sein Automobilzentrum Rhein-Neckar in Firnheim, so heißt es, genau Südhessen, aufgebaut. Er handelt mittlerweile mit Luxusautos, Sportwagen, Hypercars. Die Bandbreite reicht von mehreren hunderttausend Euro pro Auto bis zu mehreren Millionen. Das Ganze macht er nicht allein. Er hat einen Freund und Geschäftspartner an seiner Seite, den Kewok. Den kennt er auch schon seit Schulzeiten, nämlich seit er 10 ist, vom Schulhof. Er bezeichnet sich als Selfmade-Millionär, macht circa einen Jahresumsatz von 100 Millionen und bespielt Social Media ganz aktiv und bewusst. Auf YouTube hat er, glaube ich, mittlerweile über 1 Million Abonnenten. Und sein Erfolgsrezept sind drei Dinge, so sagt er es. Das ist Durchsetzungswille, das ist Disziplin. Damit meint er in erster Linie Fleiß, jeden Tag. Und auch etwas Glück gehört dazu. Das sind so seine drei Faktoren. Und er ist auch noch Vater und da schließt sich der Kreis wieder mit drei von drei Töchtern.
Also es ist schon mal hochinteressant. Vielleicht ist schon wieder ein Klischee, so nach dem Motto, ja, den Südländern, den Asiaten, den Arabern ist das Handeln ja in die Wiege gelegt, die können das ja, ist ja klar. Wirst du immer wieder hören. Und das Interessante ist, wenn du dir den Omid anguckst, wie er in der Verhandlung ist, wie er auftritt und so weiter und so fort, dann ist das echt schon spannend, was er dort so für Verhaltensweisen an den Tag legt. Was mir ganz besonders aufgefallen ist, dass diese eher Südländer als auch Araber in dieser Autoindustrie, in diesem Autohandel unterwegs sind, scheint kein Einzelfall zu sein. Also ich habe in den Videos, die ich gesehen habe, oftmals gesehen, dass wirklich irgendwie Menschen mit Migrationshintergrund dort sehr, sehr viel verhandelt haben. Ich weiß nicht, ob das jetzt nur ein Ausschnitt ist oder ob es tatsächlich die Mehrheit ist. Wenn ich an unsere Gegend hier denke, sind auch oftmals Menschen, die nach Deutschland gekommen sind, dass die diejenigen sind, die dann irgendwie einen Autohandel aufmachen und so weiter. Also schon echt spannend, wer sich so in dieser Branche befindet. Ja.
Weiß ich nicht. Also ich habe Videos gesehen, da war auch wieder die komplette Bandbreite dabei. Also von daher, keine Ahnung, mag sein, vielleicht auch nicht, aber weißt du, was mir zuerst aufgefallen ist bei Omid?
Na?
Der guckt erstmal auf seinen Verhandlungspartner und dann auf das Auto. Und jede Folge beginnt damit, dass er sagt, hier, erzähl mir erstmal was über dich und über dein Auto. Und du weißt, Martin, wir erzählen immer wieder, macht Smalltalk, lernt euren Verhandlungspartner besser kennen, versucht eine persönliche Ebene aufzubauen, ja, um dort halt eine Beziehung herzustellen. Und das ist immer wieder sein Einstieg. Er will erstmal wissen, mit wem hat er es denn jetzt zu tun. Ja? Und Omid ist Profi genug, um dann halt aus wenigen Infos sich ein etwas genaueres Bild zum Verhandlungspartner zu machen. Ja, wer ist das? Wie ist aktuell seine Situation? Vielleicht auch, warum will er das Auto verkaufen? Warum hat er es gekauft? Ja, das ist ihm ganz, ganz wichtig.
Das
Und da gibt's.
wäre, also ganz gut, das wäre eine Sache, die mir auch aufgefallen ist, die Motivation, das Motiv. Das ist mir auch aufgefallen, dass er das immer erfragt hat, dass das auf jeden Fall sehr wichtig ist, von wegen ein Stück weit rauszubekommen, was genau war der Person an dem Auto wichtig. Ja, gehe ich mit.
Ja, und vor allen Dingen auch als Beispiel könnt ihr mal reinschauen. Also lohnt sich sowieso jede Folge von Omid anzugucken, ja, um auch was über Verhandlungsführung zu lernen. Ich glaube, Omid ist hoch erfahren, er macht das ja tagtäglich. Vieles läuft vom Kopf, aber vieles auch aus dem Bauch heraus. Ja. Aber eine Folge in dem Zusammenhang, um Background-Infos über die Person und die Situation und Motivation zu erfahren, hat uns Larissa geschenkt. Larissa war bei Ommel mit einem BMW 760D. Und du siehst dort eine junge Frau, recht zierlich, steht auch ein bisschen, naja, so ein bisschen verloren, hilfsbedürftig da. Und daneben steht ein riesengroßes Auto, was man nur so von Staatsbesuchen und vielleicht CEOs und so in der Liga kennt. Ja, also du siehst, das passt irgendwie nicht so ganz zusammen, Larissa und dieser 760e. Und Larissa ist ehrlich und gibt dann zu, ja, sie steht halt hier, weil sie das Auto verkauft, was ihr Ex-Freund gefahren hat. Und sie war so, ja, so naiv genug, hat an die große Liebe geglaubt und hat für ihren Ex-Freund die Finanzierung gestemmt und unterschrieben. So, und diese Finanzierung sitzt ihr im Nacken. Und sie will die halt unbedingt loswerden. Das Auto hat 118.000 Euro gekostet und das erfährt der Omid, weil er fragt, erzähl mir doch erstmal was über dich und dein Auto. Ja. So, und das würde er nicht erfahren, wenn er nicht fragen würde. Also von daher, was können wir lernen? Geht erstmal auf euren Verhandlungspartner zu, versucht dort ein paar Infos abzugreifen, versucht mit ihm ins Gespräch zu kommen, ja, um eine persönliche Beziehung auch aufzubauen.
Das fand ich auch hochspannend, was mir dann aufgefallen ist. Und jetzt bin ich, wie gesagt, überhaupt kein Autonarr oder Autofachmann, aber diese Fachlichkeit, die er hat, ich sag einfach mal, weil du sagst, der hat direkt schon in seinem Studium begonnen. Heute ist er 40. Ich sag einfach mal, um die 20 Jahre Erfahrung, vielleicht plus minus ein bisschen mehr oder weniger. Aber allein dieses Wissen, wo hat welches Auto welche Schwierigkeiten, wo muss er gucken, um rauszubekommen, passt der Kilometerstand zum Auto, passt es zum Zustand und so weiter. Wo kann er rausfinden, ist das Ding unfallfrei oder nicht? Also das hat mich echt, da habe ich gedacht, meine Herren, was der da, und vor allem, egal, wie gesagt, ich habe diese fünf, sechs Sachen gesehen, egal, waren unterschiedliche Marken, wie unterschiedlich er da rangegangen ist. Bedeutet auch hier wieder in einer Verhandlung, wenn ich bestimmte Fragen stelle, wenn ich bestimmte Verhaltensweisen an den Tag lege, ist es für mich als Verhandlungspartner sofort klar, oh, das ist jemand mit viel Erfahrung. Ja, hier muss ich wirklich ganz aufmerksam sein. Hier muss ich das große Besteck rausholen. Hier kann ich also nicht denken, ach komm, den Naivling ziehe ich mal eben über den Tisch. Auch da mit seinem Auftritt, mit seinen Verhaltensweisen, mit seinem Wissen sagt er schon, Achtung, hier kommt ein Fachmann, hier kommt jemand, der wirklich Ahnung hat. Das ist mir auch in allen Videos aufgefallen.
Ja, richtig, Martin, bin ich völlig bei dir. Ist mir auch aufgefallen, da stecken zwei Sachen drin, von denen wir auch unheimlich profitieren können. Also das erste ist dieses Expertenwissen, sich auszukennen mit dem Produkt. Ja, natürlich bringt das die Erfahrung mit sich, ja, die er hat. Aber wenn wir meinetwegen in Verhandlungen gehen und wir kennen uns noch nicht aus, dann sagen wir immer, bereitet euch vor, macht euch schlau. Ja. So, und gleichzeitig ist der Omid sich nicht schade genug und sagt hier, ich weiß aber nicht alles, sondern ich ziehe auch Expertenwissen hinzu. Und in seinen Videos hat er den Serkan an seiner Seite. Ja, der Serkan ist Spezialist, der sich dann überwiegend immer um den Zustand des Lacks, um Bremsen, Reifen, Karosserie etc. kümmert. So, weil da ist der Serkan besser und tiefer in der Materie drin als der Omid. Ja. Und gleichzeitig ist Omid Profi genug, um da auch ein taktisches Element reinzubringen. Nämlich, dann kann der Serkan in der Wunde rumstochern. Meinetwegen kommt ja der Serkan oft hinzu, um quasi die Schwachstellen vom Auto zu identifizieren, ja, die der Omid vielleicht schon mit seinem Bauchgefühl aufgespürt hat. Ja. Und dann können die natürlich zwei gegen eins agieren. Ja, also das ist auch immer ganz nützlich. Also da Expertenwissen hinzuziehen und gleichzeitig dann die taktische Komponente mit ins Spiel zu bringen. Und gleichzeitig ist der Omid verdammt neugierig. Ja, er stellt viele Fragen. Ja, er will mehr dann über das Auto kennenlernen. Er geht quasi von außen nach innen, ja, also quasi wie aus der Helikopterperspektive nähert er sich dem ganzen Thema. Ja, dann schaut er sich die Dokumentation zum Auto an, und wenn er nicht genügend Antworten kriegt, ja, in der Situation, dann stellt er 3 Minuten wieder diese Frage oder formuliert sie etwas anders. Also er geht dann den Dingen nach und auf den Grund. Das macht er halt immer wieder über Fragen.
Was mir aufgefallen ist, tatsächlich, also erstmal, dass er sehr viele Fragen stellt, das ist mir auch aufgefallen. Und ich komme nochmal zu dem, ich habe die Namen immer nicht so drauf, aber sonst weißt du mehr. Was mir hat aufgefallen, ist auch diese Rollenverteilung. Also ich gehe davon aus, das haben wir auch gehabt in unserer Vorbereitungsfolge, kläre die Rollen. Das ist ganz, ganz wichtig, ja, also von wegen Expertin, Experte, Gesprächsführerin, Gesprächsführer, hier in dem Fall auch gerne dieses, ich mache das Auto, oh, das ist schwierig, er schlichtet teilweise, sagt, ja, hier und so weiter, also auch dieses ein bisschen das Feuer rausnehmen, also das ist auch etwas, wo du merkst, die haben die Rollen vorher ganz klar abgesteckt, vielleicht grundsätzlich, vielleicht aber auch nur für diesen einzelnen Fall, wobei ich überlege gerade, ob ich den Serkan zweimal oder dreimal gesehen habe, weiß ich jetzt nicht, auf jeden Fall, in beiden Videos war die Rollenverteilung ähnlich. Also da hätte ich jetzt keine Abweichung gesehen. Das ist halt der Experte im Hintergrund und der Hauptverhandlungsführer, in dem Fall Omid, übernimmt dann wieder das Ruder und nimmt das halt in die Bahn. Du hast von taktischen Mitteln gesprochen, um seine Taktik wieder voranzutreiben und so weiter. Jawohl. Was mir aufgefallen ist, in zwei Videos, das ist wirklich nur zwei von gewesen, dass er tatsächlich auch mit Berührungen gearbeitet hat. Und zwar hat er, wenn er so ins Flunkern gekommen ist mit den anderen, so dieses Hey Buddy, ja und so weiter, also dieses Bruder, ne, dann ist tatsächlich so gewesen, dass er zweimal die andere Person berührt hat, und zwar im Rahmen der Verhandlung. Von wegen, ey, hier ist ja klar, wie du. Da hat er auch die Nationalität angesprochen. Da hat, glaube ich, einer in die Kamera gesagt, mit einem Iraner verhandeln ist schwer. Und er hat dann in die Kamera gesprochen, ich weiß die Nationalität nicht mehr. Und hat dann gesagt, und ja, mit so, und wenn dir so einer ein Auto verkauft, musst du ganz besonders aufpassen. Da war sehr viel Berührung drin gewesen, aber auch ein Stück weit, und das ist immer wichtig, ein Stück weit eine gewisse Leichtigkeit, das ganze Verhandeln auch ein Stück weit ein Spiel zu sehen, das hinzunehmen, sagen, komm, ja, das gehört dazu, dass man mal ein bisschen Druck macht, mal ein bisschen flaxt und so weiter und so fort. Ne? Das fand ich auch ganz spannend.
Ja, wobei ich glaube, das mit dem Berühren, das dürfte die Ausnahme sein. Ja,
Ja,
aber so
was,
eine
was?
gewisse Leichtigkeit und auf der Klaviatur der Verhandlung zu spielen, das liegt ihm schon. Ja, er weiß genau, wann er Druck geben muss, wann er Druck rausnehmen muss, wann er mal einen Witz bringen kann, wie weit er gehen kann. Ja, und also das macht er im Schlaf. Ja.
Ich glaube, das mit dem Berühren war, die müssen sich schon gekannt haben. Das war von Anfang
Ja,
an
das
eine
kann sein.
sehr, sehr persönliche Beziehung. Das ist ja nicht in jedem Video so. Manchmal kommt er zu Menschen, die er vorher noch nicht gekannt hat. Da habe ich es nicht gesehen. Die scheint er schon gekannt zu haben. Das war früher bei diesen, gab es doch hier diese PS-Profis auf Sport 1. Da war es auch so, wenn der die kannte, war mit Berührung. Wenn die sich nicht kannten, war ohne Berührung. Aber das ist auch schon was ganz Wichtiges bei Verhandlungen. Wie ist das mit Berührung? Kennt man sich oder nicht? Also das ist mir da aufgefallen. Ja.
Ja. Lass uns mal noch einen Moment beim Expertenwissen bleiben und neugierig sein. Ja. Omid ist auch schlau und er nutzt den Markt. Ja, also in jeder Folge schmeißt er seine Plattform an, also mobile.de in dem Fall, und guckt, was ein vergleichbares Auto im Gebrauchtwagenmarkt kostet. So, er vergleicht dort, er sucht Referenzgrößen, Referenzautos, und erinnert euch, wir erzählen auch immer wieder, guckt, was der Markt macht, guckt, ob es Vergleichswerte gibt, und dann könnt ihr schon besser einschätzen, wie gut oder wie schlecht ist denn das Angebot. Ja, und das macht der Omid immer. Ja. Dann, er ist auch sich teilweise nicht zu schade und ruft dann halt auch bei den Händlern an und fragt mal hier, wenn er ein Vergleichsauto gefunden hat, erzähl mir mal ein bisschen mehr, wie lange steht das Auto schon, ja, was ist da los, geht das gut oder ja, es ist nur ein Ladenhüter und und. Also er ist neugierig, er stellt viele Fragen, er nutzt verschiedene Informationsquellen, um sich ein besseres Bild zu machen.
Das ist mir auch aufgefallen. Dann muss ich aber sagen, das habe ich so erwartet. Das ist normales
Klar.
Autoverkäuferverhalten und so weiter. Deswegen hier wäre ich jetzt nicht gestolpert, sondern hier habe ich so gedacht, jawohl, gehört für mich absolut rein und hat er bedient. Das ist also etwas, was ganz normal ist. Ich glaube auch, was wir ja auch machen mit den Vergleichsportalen, egal ob Stromversicherung oder sonst was. Ich glaube, da hat sich ganz, ganz viel getan, dass man sich das jetzt anguckt. Ja. Absolut. Wenn er das gemacht hat, finde ich dann wiederum spannend, dass der andere, der, also ich sag mal, der Auto, in dem Fall Verkäufer hat, wie die dann rangegangen, ja, aber, dann kommt gerne diese Ja-Aber-Aussage, mein Auto ist ja ganz besonders. Und dann kam auch, und ich hatte so zwei, drei Sachen, wo du gemerkt hast, wie viel Leidenschaft, wie viel Herzblut manche Menschen auch in ihre Autos packen. Ja, ich habe ja noch hier getuned oder ich habe ja noch hier und ganz besonders. Das ist echt so ein Ding dran. Also bitte, ich bin da nicht so der Experte, aber die dann noch ihre Besonderheiten am Auto rausgeholt haben, um noch mal den ein oder anderen Euro mehr zu begründen. Also hier sind die dann in die Rechtfertigung, in die Begründung gefallen. Das ist mir da aufgefallen, ja.
Aber bei manchen sozusagen Hobbyverkäufern, die da waren, ist diese Begründung dann ziemlich schnell in sich zusammengefallen. Ja, also ich habe eine Folge gesehen, da war einer da und der hatte ein Audi A8 zum Verkauf. Und das war nicht ein x-beliebiger Audi A8, sondern ein ehemaliges Regierungsfahrzeug. Gepanzert, kugelsichere Scheiben, ja. Also sprich, der hat eine Tonne Zusatzgewicht mit auf die Waage gebracht, ja, und der Verkäufer ist damit ins Rennen gegangen, dass Angela Merkel dieses Auto mal gefahren ist. Also es war das Auto von Angela Merkel, so seine Aussage. Ja, okay. Hommel, wie er ist, nun mal neugierig, dann zeig mir mal, wem hat denn das Auto gehört, auf wen war das zugelassen? So, und hast du Fotos und so weiter, wo man das sehen kann? Kam nichts. Dann kam heraus, das Auto, klar, das war irgendwo mal auf, glaube, Bundeskriminalamt oder irgendwie so zugelassen, aber ging dann durch insgesamt 8 Hände. Und dann, und der hatte auch keine Fotos, sondern der musste mal googeln, ja, und mit dem Kennzeichen und ob man da mal irgendwo Angela Merkel da sieht, wie sie aussteigt oder einsteigt in dieses Auto. Da kam nichts. Und dann meinte Omid, hör mal zu, selbst wenn Angela Merkel da mal drin saß nach 8 Haltern, ist das auch wurscht. So, und dann ist dieses zentrale Argument für dieses Auto in sich zusammengefallen.
Also wieder mit einer guten Frage, ohne groß zu argumentieren, sondern der Verkäufer hat sich quasi selbst wieder dieses Arguments entledigt. Jawohl. Ja. Ich fand's immer sehr, sehr spannend wenn er so auch in seiner Fachlichkeit, in seinen Fragen unterwegs war, wie gut er zugehört hat. Ja, also mein Eindruck war, dass er ganz stark bei den anderen Personen war, natürlich auch immer mit dem Blick aufs Auto. Ja, also dieses, wie der Blick immer, das ist, als ob er mit Zweien geredet hat, mit in den Videos, die ich gesehen habe, auf den Verkäufer, die Verkäuferin beziehungsweise Auto. Ne? Also immer dieses, das ist mir sehr stark aufgefallen, wie er das gemacht hat. Hat, und sehr schnell war. Also wirklich, indem er sehr gut zugehört und sehr schnell in seiner Reaktion. Die beiden Sachen sind mir hier aufgefallen und auf den Punkt. Also wenn wir die drei Sachen nehmen wollen. Ja.
Genau. Du siehst das auch, wenn er seine Preisvorstellung zum Besten gibt. Ja? Also generell, wenn du bei Omid drauf schaust, ja, dann siehst du einen Menschen, der ruht in sich bei den Verhandlungen. Der steht mit beiden Beinen fest auf dem Boden, ja, leicht geöffnet die Beine, ja, die Hände hat er meistens irgendwo vor der Brust. Und er steht dort, wie ein Tagesschausprecher. Er bewegt sich, wenn er spricht, sehr, sehr selten. Und wenn dann quasi in der Dynamik des Gesprächs und des Videos. Aber wenn er über den Preis spricht, dann steht er. So, und dann hat er eine aufrechte Körperhaltung. Er schaut dir in die Augen und er sagt, meine Preisvorstellung sind 70.000 Euro. Punkt. Und dann hält er den Blick. Und
Und
viele
schweigt.
andere,
Und
und
schweigt,
ja
das ist so
genau,
wichtig. Genau.
er, Genau, also da, Punkt. Ja? So. Und viele andere, die dort versuchen, ihr Auto zu verkaufen, da habe ich eine Folge mit dem Ralf. Das in guter Erinnerung. Die agieren völlig anders. Ralf war da, hatte sein R6 mit dabei, übrigens nicht von der Stange, sondern getuned mit 980 PS. Ja? Und der Ralf stand nicht fest, ein Bein angehoben, ja, viel Bewegung im Oberkörper und gerade auch, wenn er über den Preis gesprochen hat. Ja, auch kein Blickkontakt zum Omid. Ja, also all das, was Omid nicht macht, hat der Ralf gemacht. So, und dann merkst du, wenn jemand sagt, ich hätte den und den Preis, aber er ist so wie Fähnchen im Wind, dann weißt du, okay, an der Zahl kannst du definitiv arbeiten.
Was ich spannend fand, in zwei Videos, die ich gesehen habe, da hat der Omid gar nicht den Preis direkt genannt, sondern der hat ihn eingeleitet. Das fand ich auch spannend. Er hat gesagt,
Ja.
ich sehe hier eine 2 vorne, ich sehe hier eine 4 vorne. Die 2 weiß ich noch, die
Ja.
andere 2 weiß ich nicht mehr, ja. Ich sehe, und dann hat das erst gemacht, alleine dieses Vorbereiten. Ich sehe eine 2 vorne, ja. Jetzt kannst du sagen, das können 21, 20, können aber auch 29 sein. Ich sehe hier eine 2 vorne. Und der konkrete Preis ist, oder wie immer er das dann genau gesagt hat, also erst danach kam der Preis. Also erstmal vorbereiten, um zu sehen, vielleicht passiert da schon etwas. Das fand ich also auch sehr, sehr spannend, wie er das Ganze eingeleitet hat. Und vom Abstand her ist es so gewesen, ich bin der Meinung, der Herr in dem Video wollte irgendwie 31.000 haben und Omid ist tatsächlich mit, ich glaube, 20 oder 21 rein, also ein Drittel weniger. Das ist schon mal viel. Also 30% habe ich gedacht, boah, das ist was. Jetzt weiß ich natürlich nicht, was hat er sich vorher für Ziele vorgenommen, in welche Richtung sollte es gehen. Da gibt es ja auch Fernsehsendungen, wo es heißt, ja, der Interessent, ich habe ein Budget von, und dann weißt du, aha, da müssen sie irgendwie hinkommen. Dann hat man so grob vor Augen, was passieren soll, ja. Aber hier hätte ich nicht gesehen, dass sie das Ziel veröffentlicht haben. Aber das ist schon krass, wenn du sagst, der Verkäufer sagt 31 und du steigst ein mit 20. Das ist schon ein Brett. Und hier kommt wieder Fachlichkeit plus Standing, damit du das Ganze auch begründen und durchsetzen kannst. Und die sind dann, glaube ich, auch beim unteren, sind sie bei 23 rausgekommen oder irgendwie sowas. Also der Omid ist ein Stück hochgegangen und der andere ein ganz massives Stück nach unten gegangen. Aber auch hier bitte wieder, ich kann jetzt nicht sagen, ist ein guter Deal für beide oder so. Dafür fehlt mir absolut das Wissen, was da die Marktpreise sind. Nur einfach nur von den Bewegungen, vom Verhalten ist mir das aufgefallen. Das fand ich sehr, sehr interessant. Ich muss sagen, so tief hätte ich nicht angesetzt. Da merkst du dieses Fachliche und diese Erfahrung aus 20 Jahren im Bereich Autos. Das war enorm.
Ja gut, und da kommt halt wieder die Vergleichsplattform ins Spiel und Omid rechnet. Der will ja Geld verdienen. So, und seine Marge, ja, 10% plus X, ja, will er schon gerne haben. Und dann überlegt er halt noch, und da zieht er immer halt den Sackhahn mit ins Boot, muss ich da noch was investieren, muss ich das Auto gründlich aufbereiten, muss ich noch irgendwas reparieren, muss ich noch einen Service durchführen, etc. pp. Ja. So, und so kommt dann halt meinetwegen das Angebot oder die Preisvorstellung vom Omid ins Spiel. Und ich glaube, das kann man generell sagen. Also dieser Ankereffekt, egal jetzt auf Verkaufsseite oder Kaufseite, der schwingt immer mit. Ja, hatten wir ja auch schon eine Folge explizit dazu. Also das kann man sehr gut beobachten. Aber ich glaube, das können viele gut. Nur manche, die gehen außerhalb von Unverschämtheit rein. Aber
Gut
weißt du
möglich.
auch, das, was mir auch regelmäßig auffällt, wie Omid auf Preisvorstellungen reagiert?
Na, sag.
Also vielfach bringt er seinen Unmut zum Ausdruck. Manchmal passiert das durch also irgendwelche Seufzer, kurze Laute, da merkt der andere schon, okay, da ist Reaktion da und das langt schon, um dem da drüben zu signalisieren, damit ist Omid definitiv nicht einverstanden. Kannst du ja auch am Verhandlungstisch machen. Ja? Du musst ja nicht mal dann irgendwie sachlich was rechtfertigen, sondern einfach nur, ja, so. Und da hat der andere schon eine unmittelbare Reaktion bekommen. Und weiß dann auch, okay, das ist nicht das, was fliegen wird. Ja. Manchmal, das habe ich bei zwei Folgen gesehen, agiert der Omid dann auch etwas, na, da verlässt er für einen kurzen Moment die reine Sachebene und geht auch ganz kurz in das Persönliche rüber. Und da war dann die Aussage, also sie in dem Fall hat eine Preisvorstellung zum Besten gegeben und er dann, also bis eben war es mir sympathisch, aber der Preis ist unverschämt. Und dann wieder Punkt nach dem unverschämt. Ja, so, und hat sie angeguckt. Ja, also nicht irgendwie in der Gegend rum, tralala, sondern er hat sie fixiert und ist dann geblieben dort. Ja. So, und da hat er für einen kurzen Moment, ja, sozusagen ist er ins Persönliche gegangen, ja, aber auch Profi genug, nicht zu weit rüber zu gehen. Ins Persönliche.
Das finde ich interessant, weil bei diesen, ich sag mal, dieser Seufzer, wenn wir den nehmen, ja, das ist ja in der Verhandlungsausbildung fast die erste Lektion, wenn der Gegenüber was sagst, musst du das mal, oh, nee,
Ja,
ne, also
genau.
musst du erst mal wegfliegen. Das
Ja.
muss kurz vorm Herzinfarkt muss deine Reaktion sein, ne? Das ist das, was du unbedingt machen musst, egal was da ist, selbst wenn es dir schon gefällt, musst du erst mal so reagieren, ja? Also das ist echt spannend, aber das Schöne ist, wie sauber er das durchführt und wie interessant dann auch die Reaktionen sind. Denn jetzt stell dir vor, ich weiß ja, wenn ich mich vorbereite, wie wird er höchstwahrscheinlich reagieren? Ne? Und trotzdem, weil ich angeguckt werde, weil er mich fixiert, wie du es nennst, werde ich irgendwie anfangen und losreden. Anstatt jetzt reinzugehen und sagen, naja, was kann ich mit dem Seufzer anfangen? Was kann ich mit deiner Reaktion hinnehmen? Jetzt kann ich mal ins Fragen kommen und mal gucken, wie Omid dann reagiert. Mit seiner Erfahrung wird er da auch rauskommen, ne? Aber das sind halt Sachen, wo man mal ein bisschen gucken kann, wie genau wichtig ist nicht los. Ja, das ist ja, weil jetzt bin ich ja rechtfertigt und jetzt kann dein Argument mit dem Argument von Omid wieder ausgenommen werden und dann bist du doch wieder auf der Verliererseite.
Oder auch eine andere Strategie oder ein anderes Tool von Omid, um den Preis zu drücken. Also wenn er zum Beispiel also irgendwas gesehen hat, was nicht so ganz in Ordnung ist an diesem Auto, ja, dann bringt er das immer wieder. Also er wiederholt das. Nicht ellenbreit, aber immer mal wieder in so einem Halbsatz eingestreut. Da gab es eine Folge mit Jessica. Jessica war da, hat ihren Porsche Macan Turbo mit Performance-Paket verkauft. Ja. So, und Omid, wie gesagt, Anfang Helikopterperspektive geht von außen, vom Großen zum Detail und sieht beim Rundgang ums Auto, die Front hat viele Lackschäden. So, und er hat dann auch irgendwann mal spekuliert, hier, Jessica, was ist denn da passiert? Sie hatte keine Antwort. Na, meint er so, das sieht irgendwie so aus, als wäre sie hinterm Streufahrzeug hergefahren. So, und dann kam regelmäßig Jessica, also deine Front ist total zerschossen. Hat er immer wieder gebracht. Und irgendwann glaubst du das ja auch oder zweifelst dran an irgendwie. Und weißt du, und das macht er auch mit anderen Sachen. Ja? Und das greift er dann halt raus, ohne dann zu sagen, okay, und deshalb will ich gleich mal 2000 Euro weniger zahlen, sondern er bringt es erstmal. Er bereitet das immer wieder vor. Ja, um dann später dann mal zu sagen, okay, das ist meine Preisvorstellung.
Das ist spannend. Ich finde aber, ihr übertreibt nicht. Weißt du, manchmal ist ja so, wenn du so ein Auto dann verkaufen willst, das habe ich schon das ein oder andere Mal mitgemacht, du willst das Auto verkaufen. Das ist ja so, das ist ja so ein schlechtes Auto, aber okay, für dich kaufen wir es ab, weil du es bist. Ja, wo ich dann aber denke, wenn es so eine Möhre ist, warum willst du es dann überhaupt noch kaufen? Aber hier ist wichtig, dass du relativ schnell sagst, okay, habe ich verstanden, den haben wir jetzt, machen wir später oder machen wir einen Haken dran. Und so weiter. Und wenn er darauf zurückgeht, dass du dann sagst, hatten wir schon, was hast du noch? Also hier ganz deutlich sagen, reite nicht drauf rum. Also hier ist auch wichtig, dass du eine Abwehrstrategie hast, um wirklich dagegen zu arbeiten. Da musst du wirklich aufpassen, weil sonst kann es wirklich sein, sonst hört sich an wie ein Stapelschaden, so nenn es einfach mal. Und dann hört sich an, dass du nicht eine Front hast, sondern drei Fronten und dann lässt du nicht. Sag mal, 2000 werden gerechtfertigt und du lässt aber insgesamt 5000 nach, weil du denkst, oh, das ist ja doch ein bisschen mehr, weil gefühlt sind es drei Schäden, da musst du schnell gegen vorgehen.
Ja, vielleicht lass uns mal die Perspektive wechseln, Martin, und mal überlegen, gemeinsam überlegen, wie knackt man denn Omid? So, sprich, wir gehen dorthin, wir verkaufen ein Auto und wie kann man Omid, also sozusagen mit Omid ins Geschäft kommen und auch persönlich guten Deal rausholen. Wie würdest du das anstellen? Welche Tipps hast du für unsere Zuhörer, die vielleicht mal
Ja.
demnächst zu Omid gehen?
Also drei Dinge hätte ich im Kopf. Das erste ist, überleg mal, wann kannst du deinen Autoankäufer schon mal wirklich über, ich weiß nicht, wie viele Videos sind, über x-hundert Videos analysieren. Ja, du mal, sonst gehst du hin, lernst den vielleicht dort kennen, siehst den Herrn, die Dame das erste Mal. Hier kannst du wirklich schon reingehen und sagen, okay, du erkennst ein gewisses Schema. Also erste ist, schau dir an, wie er reagiert. Du hast gerade ganz tolle Tipps gebracht, von wegen, wie ist das mit dem Ausatmen und so weiter. Schau selbst auf Plattformen, dass du weißt, wie gehst du ran mit Preisen, in welchem, ja, Preisfenster ist es da und sei dir auch bewusst, du verkaufst nicht privat, sondern du verkaufst an einen Händler. Sag jetzt einfach, wenn du siehst bei, was hast du für eine Plattform genommen, mobile.de, wenn du siehst, so ein Fahrzeug wird mit 20.000 gehandelt, sei dir klar, du wirst das Auto nicht für 20.000 verkaufen, weil der will was verdienen. Das ist nun mal was geben und nehmen, da musst du nun mal ganz klar sein und so weiter. Das zweite, was ist hier, oder das dritte, was ich hier ganz konkret sehe, ist, in was ich immer wieder sage, hab ein Maximal- und ein Minimalziel. Und mach dir auch ein Minimalziel, wo du sagst, wenn der Verkäufer, ich gehe jetzt mal von Omid weg, wenn der Verkäufer, die Verkäuferin unter diesem Preis anbietet, dass du sagst, vielen Dank für die Stunde, aber so kommen wir nicht zusammen. Das ist außerhalb meines Fensters und dann gehst du halt zu jemand anders. Gut, wenn es dann drei, vier gesagt haben, dass sie das nicht bezahlen, musst du nochmal überlegen, ob dein Minimalziel realistisch ist. Aber diese drei Sachen habe ich. Analysiere, schau auf das Verhalten, was genau passiert. Das zweite ist, informier dich, mach ebenfalls einen Vergleich, dass du nicht überrascht bist. Und das dritte ist, hab ein Maximal- und Minimalziel, dass du weißt, wo sagst du noch ja und wo sagst du auch, dann mache ich lieber kein Geschäft. Das würde ich hier mitnehmen.
Okay, bleibt mir fast nichts mehr übrig, außer vielleicht zwei, drei kleinere Punkte. Also mein genereller Tipp wäre, du hast es runtergebrochen, aber ich würde es ein bisschen auf ein höheres Level ziehen, verhaltet euch genauso wie Omid. Ja? Bereitet euch vor, nutzt alle Infoquellen, die ihr habt und überlegt, was Omid fragen könnte. Und ihr müsst sattelfest sein zu eurem Auto. Ja? Also, wenn es unfallfrei ist, dann gibt bitte nicht diese Aussage ins Blaue hinein, es sei denn, ihr habt das Auto als Neufahrzeug gekauft und ihr wisst definitiv, da gibt es keinen Unfall. Ja? Wenn ihr das aus dritter, vierter Hand habt, dann besorgt euch am Markt die entsprechenden Infos, ja? Ob das unfallfrei tatsächlich ist oder nicht. So, wenn irgendwas ansteht wie ein Service, macht den einfach. Ja, so. Wenn ihr mit dem Argument ins Rennen geht, mit dem Verkaufsargument, mit diesem Auto war Angela Merkel unterwegs, ja, dann belegt das Ganze. Ja, ihr könnt auch eins machen, war eine Folge, aber derjenige hat es versemmelt, würde ich es mal sagen. Da war Ahmed im Studio bei Omid. Der hatte einen Mercedes S650 Maybach. Riesenkarre. So. Und Ahmed, und das war das Besondere an der Folge, war Sachverständiger für Autos. Was kannst du da machen im Vorfeld? Du bist Sachverständiger, schreib ein Gutachten über das Fahrzeug und sag hier, Omid, ich habe schon alles mitgebracht. So. Hat er nicht gemacht, aber dann ist Omid rumgegangen ums Auto und hat festgestellt, hier, die Felge hat einen Schlag, ja, da steht der Service aus und. Dann merkst du, was ist denn das für ein Sachverständiger? Ja, nutz doch das. Ja, ist jetzt ein ziemlich individuelles Beispiel, aber in anderen Kontexten gibt es sicherlich wieder andere Sachen. So, dann greift das auf und macht daraus was. Verwertet das für euch. Ja, so, Ahmed hat es versemmelt, kam dann nicht zustande, aber aus einem anderen Grund. Ja, also wirklich euch vorbereiten, Fragen antizipieren, Markt analysieren. Ja, und versucht auch, das Spiel zu spielen, wie es Ommel mit dem Sackhahn macht. Also, dass ihr irgendjemanden noch mit ins Boot holt, der dann sozusagen als Letztentscheider agiert oder der als Experte agiert am Rand. Sodass ihr immer da wieder darauf verweisen könnt und sagt, okay, als taktisches Mittel, ich würde ja gern Omid, aber ich muss nochmal sozusagen meinen Mann fragen oder meinen Freund oder wen auch immer. Ja, so übrigens, und das war auch der Grund, warum es beim Ahmed nicht geklappt hat. Die waren sich einig, die für 80.000 Euro sollte der Mercedes wechseln von Ahmed zu Omid. So, Handshake, klar, Deal sozusagen eingetütet. Danach hat Ahmed mit seinem großen Bruder telefoniert und der große Bruder hat gesagt, nee, nee, 80.000 ist zu wenig, ich will 85.000 und für 80.000 geht das Auto nicht weg. Sondern ist der Ahmed nach dem Telefonat hin und hat gesagt, Ommel, du, sorry, tut mir leid, mein großer Bruder hat Nein gesagt, wir müssen den Deal auflösen. Da denke ich mal, was sind das für eine Nummer, ja? Dann ruf doch wenigstens vorher an und bring das aktiv ins Spiel, dass du hier nicht die Letztentscheidungskompetenz hast, sondern deinen großen Bruder fragen musst. Aber nicht danach, wenn der Deal eigentlich, oder nicht eigentlich, sondern wenn der Deal schon abgeschlossen wurde. Geht nicht. Ja. Und vielleicht noch ein Tipp, Martin. Omid ist Experte, Omid ist Vollprofi, hat die Erfahrung, also definitiv, da kommt ihr nie drüber. Nie. Lasst ihm die Bühne. Lasst ihm die Bühne, ja, stellt euch sozusagen auf ein Treppchen tiefer, ganz bewusst, ja, und macht's nicht wie Meltem. Meltem, ich würde mal sagen, Konkurrenz, Car-Influencerin, Online-Autohändlerin, also sozusagen will in der Liga spielen wie Omid, ja, und die hat natürlich entsprechend giftig reagiert. Ja, so, und das mag der Omid nicht. Ja, wenn du sozusagen quasi an sein Autohaus pinkelst, ja, nee, das mag er nicht und da reagiert er allergisch.
Das finde ich spannend, ja. Ich hätte nämlich auch noch einen Gedanken, einen Bonus würde ich noch machen. Wenn du zu so einem, ja, herausragenden Menschen hingehst, du hast gerade von dem Sachverständigen geredet, deswegen komme ich noch auf den Gedanken. Vielleicht hast du schon ein Angebot in der Tasche. Ich sage jetzt einfach mal dein Auto, du willst es verkaufen und du hast schon 20.000 Euro ein Angebot in der Tasche von einem anderen Autohaus. Und jetzt gehst du zu ihm und der sagt, ach, unter, also nee, geht nicht, aber 17 kann ich dir geben, dass du dann noch sagst, hör mal zu, ich habe hier schon ein Angebot, 20 Scheine, ich glaube, auch das kann noch was sein, wo du dann noch mal im Preis ein bisschen was rausholen kannst. Vielleicht sagst du ja, für 19 verkaufe ich es aber auch an dich, weil, Punkt, 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 denkt an die Optionalziele, die du eventuell hast, ne? Also das ist auch noch mal ganz wichtig, das ist mir noch gekommen beim Sachverständigen. Ja, aber dass tatsächlich dieses an der Expertise am Status einer anderen Person schrauben und diese irgendwie ja eventuell bemängeln oder was auch immer, ja, gehe ich absolut mit. Das kann sehr, sehr schwierig sein. Da muss man aufpassen, dass man da nicht die Kompetenz irgendwie abspricht. Da reagieren Menschen komisch. Das, glaube ich, bringt nirgendwo Punkte. Das kann man vergessen.
Hast du bei deiner Videoanalyse Schwachstellen von Omid entdeckt? Sachen, die dir aufgefallen, wo du sagst, da könnte man irgendwie was draus machen, wenn man ein Verhandlungspartner von Omid wäre?
Vielleicht wäre das genau das, was du gerade gesagt hast, dieses von wegen, er sieht sich natürlich als der Fachmann und so. Und ich glaube, hier könnte man durch Bauchpinseln noch mal das ein oder andere, durch Sympathie, durch Charme, das glaube ich, das geht, weil, denk mal wieder dran, geborener Iraner, bei denen ist ganz wichtig, dass die Persönlichkeit, dass dieses persönlich miteinander reden, auskommen, ist hier ganz hoch anerkannt oder ein hohes Ansehen. Das halte ich hier für wichtig. Dieses halte die Person hoch, halte die Beziehung ganz sauber, wertschätzend zu agieren, das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache, um hier doch nochmal zu sagen, hey, dadurch, dass wir persönlich so gut miteinander klarkommen, kriegen wir es hin, etwas sauberer durchzukommen. Also hier ganz klar, weg von unserem kalten Deutschen hin zu diesem eher emotionalen, nahbaren arabischen Verhalten. Das kann ich mir vorstellen, könnte etwas sein. Ich will es nicht als Schwachpunkt sehen, sondern ich würde es als eine Stärke sehen, die man haben muss, um die Basis zu legen, um vielleicht ein besseres Ergebnis zu erzielen.
Den Punkt sehe ich genauso, Martin. Also nach meiner Analyse, OMID reagiert auf Sympathie. Ja, und da gab es zwei Folgen, da hast du gemerkt, okay, die Verkäuferinnen sind ihm sympathisch. Das war bei Jessica und bei Larissa. Also Larissa, diese mit dem 760e von BMW und die Jessica mit dem Porsche Macan. So, und du hast gemerkt, also die waren so vielleicht so zwischen 30, 40, so in der Drehe, ja, vielleicht waren sie auch noch ein bisschen jünger, aber so. Und du hast gemerkt, die Chemie stimmt auf der persönlichen Ebene. Ja, und also, und da hat er reagiert und da ist er auch ein Stück weit über sein eigentliches Budget gegangen. Da hat er gesagt, okay, also die Sympathiepunkte, dieses gute Gefühl, was ich hier habe, lässt mich vielleicht bewusst, ich glaube aber eher unbewusst, etwas ermöglichen, nämlich dass meine Marge durchaus geringer ausfallen kann, als ich sie gewöhnlich kalkuliere. Und noch was, und das war gerade bei der Larissa zu merken, er reagiert auch, wenn er das Gefühl hat, er müsste jetzt helfen. So, Larissa war diejenige, die halt die Finanzierung des Autos an der Backe hatte vom Ex-Freund. Ja, und sie stand jetzt da, glaube ich, noch mit 90.000 Euro, was sie abzahlen musste. Und da hat er dann auch, ja, ist er weitergegangen, als er kalkuliert hat, objektiv kalkuliert hat. Und das geschah auch aus Sympathie und auch aus einem Stück weit helfen zu können. Und ich glaube, das sind
Helfersyndrom, ja.
zwei, ja, das sind zwei Punkte, auf die reagiert Omid, ja. Und wenn solche Situationen sind, also an der Sympathie kann man ja arbeiten, wie man sich verhält, ja. Hilferufe, Helfersyndrom aktivieren ist schwierig, aber vielleicht lässt der Fall irgendwie zu, dass die Umstände da irgendwie einem die Brücke bauen, so Punkte bei Omid zu triggern.
Das glaube ich absolut. Ich würde gerne noch einen weiteren Punkt reinbringen. Ich glaube auch, und das ist ja auch das Arabische, du darfst auch hartnäckig sein, wenn du es belegen kannst. Also diese Hartnäckigkeit, bitte ist Sympathie ganz wichtig. Helfersyndrom haben wir auch schon gehabt. Das muss aber wirklich passen und ich behaupte, das passt oft nicht, ne? So, aber ich glaube, du darfst auch hartnäckig sein. Du darfst doch mal sagen, nein, an der Stelle, ne, nur das Ganze muss wieder sympathisch. Nicht so von wegen, nein, mache ich nicht, ich weiß es und so weiter, sondern wieder dieses, ja, ist mir klar, dass du was an deiner Marge und so weiter, ich weiß auch, dass du Geld verdienen musst. Jetzt, und du hast das Wort erst schon mehrfach, aber gleichzeitig ist es wichtig, gleichzeitig betrachte ich. Also ich glaube, auch da darfst du noch mal sagen, ich gehe nicht weiter runter. Und hier, auch wenn du runtergehst, mit kleinen Schritten runtergehen, auch das ist noch mal ganz wichtig. Also wirklich dieses, wie sagt man so schön, auf dem Bazar darf man das gerne machen. Und ja, dann sind wir wieder in deiner Zielrange. Wo willst du hin? Maximalziel, Minimalziel. Und dann könnte da was gehen. Das auf deine Frage, genau, Schwächen. Ich würde es gar nicht als Schwächen bezeichnen, sondern einfach als eine Verhandlungsmöglichkeit. Das würde ich hier erstehen lassen.
Genau. So, und wenn ihr da draußen mal analysiert werden wollt, ja, was macht ihr gut, was könnt ihr weiterentwickeln, wie ist mein Verhandlungsstil, welche Tools nutze ich, welche könnte ich noch nutzen, dann meldet euch. Ja, wir helfen gern mit unserem neuen Tool Profiling. Einfach E-Mail an uns, die-verhandlungshelden@web.de und alles andere klären wir dann bilateral.
Genau, unser Profiling wird immer wieder gern genutzt, einfach um sich persönlich voranzubringen. Das ist ganz, ganz wichtig, dass Menschen einfach, ja, sich ein Stück weit einschätzen können, wissen, wo sind die Stärken, wo sind die Schwächen und wie können sie an beidem arbeiten. Sag mal gerne Stärken, Stärken, Schwächen, Schwächen. Und das ist das Wichtige, um weiter voranzukommen. Denn es ist einfach wichtig, dass man gut verhandelt.
Genau. Und Omid, wenn du das gehört hast, kannst du dich selbstverständlich auch gern melden, damit wir dir noch etwas unter die Arme greifen können und dich auch noch auf das Next Level bringen zu können.
Oh, jetzt geht's ja los, genau.
Jetzt
Und
geht's los.
du willst ja, was willst du denn? SR6 oder wie heißt der? RS6?
R6.
R6, ja, okay. Ne, dann
Ja.
vielleicht hat er ja einen zu stehen, wo er sagt, für dich habe ich den zum ganz großen Schnäppchenpreis. Jawohl. Und dann bleibt uns noch eins zum Abschied, ne?
So ist es, Martin, selbstverständlich.
Ja, soll ich diesmal beginnen? Ja.
Gerne.
Ja. Wer erfolgreich verhandelt?
Der lebt einfach besser und fährt schönere Autos.
Alles klar, in dem Sinne, alles Gute, habt eine schöne Zeit. Wir hören uns in 14 Tagen. Bis dann.
Tschüss, ciao.